Ja, in 8 Tagen ist Bundestagswahl. Habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen? Wer so ein bisschen so durch die Gegend fährt, der sieht dann die Plakate so überall so ein bisschen hängen. Dann habe ich überlegt, Predigtthema, was können wir denn nehmen? Habe ich überlegt, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich glaube, das ist so spannend wie schon lange nicht mehr, diese Bundestagswahl. Und den Untertitel der Predigt habe ich überlegt, ein Untertitel muss auch sein, ja, in Bezug, ein schönes Bild, was Sido da jetzt gezeigt hat, wem kann ich vertrauen? Wem kann ich vertrauen? In 8 Tagen ist Bundestagswahl, 29 Parteien sind zugelassen, also ist ein buntes Potpourri. Hat einer von euch schon den Wahl-O-Mat gemacht? Handzeichen? Ja, gar nicht so viele, hätte ich eigentlich gedacht, hätten schon mehr gemacht. So, der Wahl-O-Mat, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist so eine Online-Seite, wo man praktisch auf Fragen, die gestellt werden, ich glaube 36 Fragen oder sowas sind das, da bekommt man eben das Angebot der Parteien zu diesen Fragen. Dann kann man eben selber auch entscheiden, was man da ankreuzen möchte, und dann spuckt der Automat, also die Seite spuckt dann hinterher aus, mit welcher Partei eure Meinung am ehesten kompatibel ist. Da kommen dann manchmal ganz kuriose Sachen bei raus, also Parteien, die ich jetzt nie wählen würde, die stehen auf einmal mit 83% oder so ganz oben. Da dachte ich, also entweder haben wir irgendwie da so ein Fake eingebaut oder so, aber das kann ja gar nicht sein eigentlich. Und dann überlege ich, ich will trotzdem was anderes. Das beruhigt dann manchmal auch ein bisschen. Also wer das noch machen möchte, macht mal den Wahl-O-Mat, das ist echt spannend. Ja, die Parteien. Ein bunter Strauß von Angeboten. Wenn ich so durch die Gegend fahre, dann denke ich immer, die Wahlplakate schaue ich mir jetzt ganz bewusst an. Da stehen dann ganz tolle Sachen drauf, wie, muss man eben überlegen, mehr Rente für alle. Boah, das hört sich erstmal klasse an. Besonders für die ältere Generation. Wer hat das im Angebot? Die wähle ich natürlich. Mehr Rente für alle. Dann kommen die Nächsten an, Schönreden ist keine Wirtschaftsleistung. Boah, hört sich toll an. Ja, kann ich so unterschreiben. Oder, jetzt habe ich die Tage gelesen, geht dein Dorf unter, steigt ein Reicher auf die Yacht. Wer könnte, ich nenne die Partei nicht, überlegt mal, welche Partei das sein könnte. Kommt davon selber drauf. Ganz einfach. Also da sind dann, oder Zuversicht, Sicherheit, oder eben der Kanzler deines Vertrauens. Oder irgendwie solche Sprüche, dann denke ich immer, das sind immer so tolle Angebote oder eben mehr Bildung für alle. Das Schlimme ist, man entkommt dieser Werbung ja nicht. Also gehst du einkaufen, leuchten dir 30 Plakate entgegen. Von irgendwo hier in Lobberich, da an diesem Kreis, so Riesendinger bis irgendwo so kleinere Plakate an diesen Straßenlaternen. Machst das Fernsehen an, Parteien zur Bundestagswahl. Machst das Radio an, hörst du da auch einen Wahlspot. Und ich weiß nicht, machst einen Briefkasten auf, liegen da 3 Flyer drin oder sonst irgendwas. Immer irgendwas. Und du denkst, das hört sich alles gut an, die Slogans sind wirklich toll. Also man steht da als Mensch und hat dann so, hier sind so 5 Türen, die Farben, ja, stimmen mit Parteien auch überein, könnt ihr euch was aussuchen. Da kommen natürlich noch 24 andere Parteien dazu. Aber wie ist das denn? Dann denkt man, die machen schöne Versprechungen, dann kreuzt sie irgendwas an und dann heißt es hinterher in bestem Politikerschleuer, heißt es dann, ja, diese Zusagen waren vorbehaltlich der Haushaltslage. Vorbehaltlich der Haushaltslage heißt, wir versprechen das, falls wir nachher merken, wir haben genügend Geld dafür. Wenn nicht, müssen wir das leider canceln. Vielleicht ist das beim nächsten Mal, in 4 Jahren ist dann viel mehr im Portemonnaie drin. Dann kriegt er vielleicht dann das Ü-Ei. Dann macht er das auf, dann kommt eine Rentenerhöhung raus, das Überraschungsei. Ja, das ist alles sehr bitter, wenn man dann denkt, ich kreuze irgendwas an, kriege dann erst was und dann ist dem leider nicht so. Also, wem kann ich vertrauen? Welcher Partei oder welchem Politiker kann ich vertrauen? wenn ich den Blick so in die Weltlage richte, dann habe ich das Empfinden persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, also so chaotisch war die Welt Jahrzehnte nicht mehr gewesen. Ich sage jetzt mal, hört sich vielleicht ein bisschen böse an, aber früher gab es den guten alten eisernen Vorhang, da waren die und wir und alles andere hat sich irgendwie geregelt. Mit Asien, die Chinesen waren noch ein bisschen kleiner gehalten, in Afrika gab es schon immer Probleme, aber wir hatten immer so eine gewisse Sicherheit. Heute ist das alles weg. Die Autokraten sind auf dem Vormarsch. Wenn ich so gucke, also man kann sich den Nachrichten ja nicht entziehen, machst das Handy an, kommen da wieder Eilmeldungen, machst den Fernseher an, abends, da wirst du erschlagen mit negativen Nachrichten. Die Chinesen werden immer aggressiver. TikTok, glaube ich, ist, jetzt habt ihr mitbekommen, TikTok, in Australien darf das nicht mehr auf Regierungsgeräte geladen werden, Handys. Das ist verboten, auf Privathandy ja, aber nicht auf Regierungshandys, weil die Sorge haben, da wird so eine Spionage-App installiert. In Russland sind die Verhältnisse seit Gorbatschows Zeiten ganz anders geworden. Keiner kann mehr irgendwas sagen, ohne das Risiko eingehen zu müssen, eingesperrt zu werden. Vielleicht habt ihr den Fall gehört von einer Kinderärztin vor einigen Monaten, wo eine Frau, deren Mann im Krieg gefallen ist, mit ihrem Kind war. Und dann hatte die Kinderärztin nur nebenbei gesagt, als sie gehört hat, dass der Mann da gestorben ist im Krieg, die hat lediglich gesagt, dieser Krieg ist völlig sinnlos. Die ist zu 7 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Nicht, weil sie eine Straftat begangen hätte oder das Kind geschlagen hätte oder was, weil sie gesagt hat, dieser Krieg ist sinnlos. 7 Jahre Straflager in Sibirien. Dann in Weißrussland, der Autokrat hat vor einigen Jahren die freien Wahlen fälschen lassen, hat sich damit 83% oder was wieder wählen lassen, gehen die Leute auf die Straße, werden die niedergeknüppelt und eingesperrt. Und so ist das überall auf der Welt. Die Diktaturen sind auf dem Vormarsch, Lateinamerika, Nicaragua, Kuba, Venezuela, alles Staaten, wo Demokratie abgeschafft worden ist. Ich finde, dass die Liste ist beliebig verlängerbar und ich finde das beängstigend. Und die Menschen, fragt mal die Menschen in diesen Ländern, die haben alle eine tiefe Sehnsucht danach, frei wählen zu können und frei einfach nur ihre Meinung äußern zu können. Einfach nur sagen zu können, was sie denken. Mehr wollen die gar nicht. Die wollen nur ein Stück von dem Kuchen der Meinungsfreiheit abhaben. Die Demokratie, denke ich, ist auch in Gefahr, weil Menschen auch bei uns lethargisch geworden sind. Menschen ist hier vieles egal geworden. Aber das ist es nicht. Wenn ich jetzt nach Amerika gucke, ich hätte nie gedacht, dass solche Verhältnisse mal in Amerika möglich wären. Da ist ein Geschäftsmann, der vermischt permanent Lüge mit Wahrheit und mit Halbwahrheiten. Ich finde das beängstigend. Ist ja nicht alles falsch, was er sagt, aber vieles stimmt einfach nicht. Und wie nennt er das dann? Alternative Fakten. Als würde es zur Wahrheit eine alternative Wahrheit geben. Und was ist die Folge von dem Ganzen? Was breitet sich aus? Hass, Wut und Gewalt. Weil jeder denkt, wenn meine Interessen nicht berücksichtigt werden, dann muss ich zurückschlagen mit Gewalt, um diese Interessen zu sichern. Das Traurige ist, Fehler werden dabei auf allen Seiten gemacht. Und ich frage mich immer, wer hat jetzt Recht? Wer hat Recht? Wo finde ich die Wahrheit? Ich möchte gerne euch mitnehmen und einen Blick in die Bibel werfen, wie das da aussieht. Auch dort werden Menschen immer wieder dazu aufgefordert, Gott zu vertrauen und seine Liebe und seine Wahrheit anzunehmen, um ein wirkliches Fundament für ihr Leben zu bekommen. Immer wieder gibt Gott sich durch seine Taten zu erkennen, im Alten und im Neuen Testament. Aber wie reagieren Menschen darauf? In Jesaja 53,1 steht, dass der Prophet sagt, aber wer glaubt schon unserer Botschaft, wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott hat sich ja gezeigt im Alten und im Neuen Testament durch die Propheten, was für wunderbare, große Taten er macht. Wie viele Menschen hat Jesus im Neuen Testament geheilt? Aber wie reagiert der Mensch darauf? Ein paar Beispiele. Gott schickt Mose zum Pharao und Mose erweist sich mächtig durch große Wunder. Er tut unglaubliche Taten. Ihr erinnert euch an die Geschichte, habt ihr bestimmt in jedem Kindergottesdienst auch früher gehört, die 10 Plagen in Ägypten. Und wie reagiert der Pharao darauf? Der sagt nicht, das beeindruckt mich total, der sagt jedes Mal zuerst, ja, du hast recht, du kannst mit deinen Leuten ziehen und dann können die ziehen. Nein, dann macht er wieder einen Rückzieher und sagt, nein, er ist starrköpfig und sagt, ich werde euch nicht ziehen lassen. Egal, was passiert, ich mache das nicht. Der sieht das nicht ein. Im ersten Buch der Könige ist auch eine interessante Geschichte. Da kommt es zum Showdown, so ein bisschen wie in so einem alten klassischen Western. Vielleicht kennt der eine oder andere unter euch noch High Noon mit Gary Cooper, ein Klassiker. Zum Showdown zwischen Elia, der Jahwe vertritt, und den Baalspropheten, die eben König Ahab unterstützen, der also eher dem Baalskult anhängt und nicht mehr Jahwe. Und dann geht Elia hin und sagt, wir treffen uns dann in ein paar Tagen am Berg Karmel und dann sehen wir ja, welcher Gott stärker ist. Und dann treffen die sich da am Karmel, diese 450 Baalspropheten und auch der Elia. Und dann hält der Elia eine flammende Rede für Jahwe und sagt an das Volk gewandt, entscheidet euch endlich, wem ihr nachfolgen wollt. Entweder Baal und Aschera oder dem Gott Israels, Jahwe. Entscheidet euch. Und was meint ihr, was passiert? Alle schreien, ja klar folgen wir Jahwe nach. Ist doch logisch. Da sind doch so viele Dinge. Der hat uns aus Ägypten geführt, hat uns auf dem Sinai versorgt. Dem folgen wir doch nach. Weiß einer, was passiert? Nicht? Kennt ihr die Geschichte? Ihr müsstet die doch eigentlich kennen. Ich sage nur einen Satz, das Volk steht da und schweigt. Niemand sagt ein Wort. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sagt keiner ein Wort? Warum sagt keiner aus dem Volk nur ein einziges Wort? Weil sie genau menschlich handeln, erst mal sehen, was passiert. Warum? Warum wollen sie abwarten, was passiert? Weil sie Angst haben, sich auf die falsche Seite zu schlagen. Das ist typisch Mensch. Erstmal sehen, wer der Stärkere ist, und dann kann man als guter Opportunist seine Vorteile daraus ziehen. In Jeremia Kapitel 42 und 43 fragen die Leute, die überlebt haben nach der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar, ihr kennt die Geschichte auch, das ist 586 vor Christi ist Jerusalem belagert worden, das Volk wird deportiert nach Babylon und ein kleiner Rest bleibt da und die dürfen dann im Lande bleiben und so ein bisschen so als Restposten von Israel dürfen sie dann die Trümmer wegräumen und so ein bisschen das Land bestellen als Knechte der Babylonier. Und dann haben die Idee, also das wäre für uns alle besser, wenn wir gar nicht hier bleiben, sondern wir packen unser Köfferchen, wie auf dem Bild da gerade, und gehen nach Ägypten, da haben wir eine Zukunft. Wir wandern aus und gehen dahin. Und dann sagt Jeremia, also bleibt hier, die Babylonier haben euch erlaubt, hier zu bleiben, und Gott möchte auch, dass ihr hier bleibt. Und dann sagen die, ja, wir erkennen, Jeremia, du hast als Prophet Gottes gesprochen und alles, was du vorher, vor der Zerstörung Jerusalem angekündigt hast, ist eingetreten. Wir erkennen dich als Bote Gottes an und wir werden versprechen, dir zu gehorchen, wenn du Gott nochmal befragst, und dann werden wir dir gehorchen und das tun, was Gott uns sagt. Was macht Jeremia? Er befragt den Herrn und dann sagt er, der Herr hat gesagt, er sollte hier im Lande bleiben. Was meint ihr, was passiert? Die Antwort ist, könnt ihr nachlesen, am Anfang von Kapitel 43, hör mal zu, Freundchen, steht da wörtlich, du lügst uns doch an. Du sagst, das hat Gott dir gar nicht gesagt, das hast du dir selber ausgedacht, weil die Botschaft für die Leute unangenehm war. Die wollten nach Ägypten und jetzt sagt Gott genau das Gegenteil. Und sie sagen, ja, dann hast du bestimmt gelogen. Das hast du dir ausgedacht. Die Frage ist, die Menschen, auf welche Seite soll ich mich schlagen? Die Menschen haben Angst, sich falsch zu entscheiden. Warum? Weil sie oft unterdrückt und ausgebeutet werden. Weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Herrschaft allzu oft mit Unterdrückung einhergeht. Wie anders, wie ganz anders ist da die integerste Person der Weltgeschichte, die ich kenne, Jesus Christus. In Matthäus 20, 25 bis 28 da heißt es, da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Ich habe mich gefragt, wie weit kann dieses Verständnis vom Dienen gehen? Wie weit kann das gehen? Ich möchte euch jetzt mal gerne was zeigen. Kommst du mal bitte nach vorne? Jetzt mal bitte die Schuhe aus. Bei uns Menschen ist das so. Wir wollen gerne Chef spielen. Das ist normal. Jeder möchte gerne in der Firma ganz oben stehen, vielleicht in der Gemeinde ganz oben stehen, in der Politik ganz oben stehen. Ich möchte selbst über mich bestimmen. Ich will der Chef sein. Und Jesus geht hier hin und macht was ganz, ganz anderes. In Johannes 13 wäscht er seinen Jüngern die Füße und zeigt auch damit, wie sehr er seine Jünger liebt und dass er praktisch der Unterste ist. Petrus reagiert darauf erschrocken und sagt, nein, Herr, mach das nicht. Ich müsste dir die Füße waschen, nicht du mir. Jesus ist nicht der Chef. Er ist gekommen, um zu dienen. Das lesen wir in Matthäus 20. Und er ist für uns gestorben. Wörtlich steht im Urtext, wer von euch der Größte sein will, der soll euer aller Sklave sein. Warum sagt er das? Niemand möchte Sklave sein. Wir wollen Chef sein. Wir wollen vielleicht der Besitzer des Sklaven sein, aber nicht der Sklave selber. Und Jesus misstraut den Machtgelüsten auch seiner Jünger so sehr, dass er sagt, wer der Größte sein will unter euch, der soll allen anderen dienen. Der soll der Sklave sein. Sklave zu sein ist extrem entwürdigend und demütigend. Da ist nichts Schönes dran. In Matthäus 11, 28 und 30 steht, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. In diesem Text finde ich drei Kernaussagen. nämlich dass Menschen in eine dreifache Beziehung zu ihm ruft. Erstens eine Beziehung, die entlastet. Zum einen geht es bei Jesus nicht um das Einhalten von irgendwelchen strengen Regeln und religiösen Gesetzen. Und wenn man das nicht schafft, fühlt man sich in der Regel schuldig. Diese Regeln überfordern den Menschen früher oder später. Zum anderen geht es sicher auch darum, um persönliche Schuld und Sünde. Auch Jesus bietet jedem Menschen an, diese Last abzunehmen. Du musst weder diese strengen Regeln erfüllen, noch dich mit deiner persönlichen Last abschleppen. Die zweite Kernaussage ist, es geht um eine Dienstbeziehung. Er will uns in den Dienst nehmen. Wörtlich heißt es, nehmt mein Joch auf euch. Da habe ich überlegt, was ist ein Joch? Ich meine, vielleicht die Älteren unter uns kennen dieses Ding noch. Das wurde früher in der Landwirtschaft eingesetzt. Im alten Orient war das Joch, das war so ein Gerät, mit dem die Ochsen so in der Bahn gehalten wurden. Wenn man so ein paar Ochsen hatte, man hat früher normalerweise nicht ganz früher mit Pferden ein Feld bestellt, sondern mit Ochsen, da konnte man ja nicht die Ochsen irgendwie laufen lassen, die mussten ja in einer Spur bleiben. Also hat man so ein hölzernes Ding, den in den Nacken gelegt und damit sind die in der Spur geblieben. Dann konnte man den Pflug hinten dran setzen und dann ist man halt mit dem Pflug so, konnte man den Boden bearbeiten, die Ochsen sind in der Spur geblieben und nicht nach links und rechts ausgebrochen. Im alten Orient war das Joch sehr oft ein Zeichen für Zwang und Unterdrückung. Also wenn irgendein anderer König, sagen wir mal der König von Assyrien, gekommen ist und die Israeliten unterworfen hat, dann drückte er ihnen sein Joch auf. Die konnten also nicht mehr machen, was sie wollten, sondern mussten das machen, was dieser König wollte. Die mussten dann Sklaven stellen, die mussten Tribute zahlen und sonst was. Also eigentlich etwas, was negativ ist. Und Jesus sagt, der interpretiert das anders. Ein Ochse, mit Hilfe des Joches, konnte der Ochse halt Lasten ziehen. Und wer durch Jesus von der Last seiner Schuld befreit wurde, der kann für ihn auch wiederum Lasten tragen. Wenn Jesus dir sein Joch auflegt, dann kannst du für Jesus auch Lasten tragen. Und die dritte Kernaussage ist, dass es eine Liebesbeziehung ist und eine Lernbeziehung. Vor allen Dingen Lernbeziehung. Da sagt Jesus, lernt von mir. Wir können so viel von Jesus lernen. Und diese Beziehung zu Jesus bleibt eine lebenslange Lernbeziehung. Vielleicht empfindet mancher das als zu schwere Zumutung, so eine Last zu tragen. Aber ihr könnt euch ganz in Ruhe und sicher sein, dass Jesus uns nicht damit überfordert. Denn in 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es, auch wenn wir meinen, es geht nicht mehr, Gott gibt uns seine Kraft, denn er überfordert uns nicht, weil er uns liebt. Er wird uns nicht überfordern, sodass wir an seinem Joch zusammenbrechen. Auch wenn wir meinen, es geht nicht mehr, Gott gibt uns seine Kraft. Ich möchte dann noch mal ein paar Dinge so zusammenfassen. Also erstens, Jesus zu vertrauen ist die beste Wahl deines Lebens. Er wird dich weder unterdrücken noch missbrauchen. Ihm kannst du wirklich vertrauen. Zweitens, nächsten Sonntag ist Bundestagswahl. Geh wählen. Unsere Demokratie ist nicht perfekt. Aber viele Menschen auf der Welt wären froh, wenn sie frei wählen dürften. Unser Altkanzler Helmut Schmidt hat mal das sehr drastisch ausgedrückt. Der hat mal gesagt, Demokratie ist oft eine beschissene Sache, aber es gibt nichts Besseres. Und um das nochmal so ein bisschen die Gegensätze herauszupulen, zwei Persönlichkeiten der Geschichte. Ludwig XIV., kennen die meisten unter euch, König von Frankreich, der war so arrogant zu sagen, der Staat bin ich. Also ich mache mit Frankreich, was ich möchte. Wenn ich Samba tanzen möchte, dann tanzt Frankreich Samba. So einfach ist das. Und dagegen hat der preußische König Friedrich II. Mal gesagt, der König muss der erste Diener des Staates sein. So sollten Politiker sich eigentlich verstehen. Und der dritte Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, das hatte der Leo vorhin schon gesagt, am 16.03. ist Jahresgemeindestunde. Unsere Gemeinden sind basisdemokratisch organisiert. Jeder von euch kann die Belange mitgestalten. Also komm am 16.03. und gestalte mit. Also wenn du richtig wählst im Leben, dann ist die Wahl auch keine Qual. Amen.